Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Als Lesung haben wir 1. Petrus 5, die Verse 10 bis 11. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Vater im Himmel, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, danken wir dir, dass du uns stärkst, festigst, gründest, dass du uns auch jetzt wieder Speise gibst, dass wir im Alltag bestehen können. Erforsche unsere Herzen, zeig uns, wie du uns siehst und leite uns auf einen guten Weg, wo wir deine Korrektur annehmen, Segen empfangen und Segen weitergeben können. Segne bitte deinen Bruder, der dein Wort verkündigt, ganz besonders und lass es in vorbereitete Herzen fallen. Amen.
Liebe Gemeinde, wir freuen uns sehr, wieder da sein zu dürfen und euch alle hier treffen zu dürfen und freuen uns, diese Gemeinschaft zu haben. Ich nutze mal die Gelegenheit, das Vorrecht, wenn ich hier schon stehe, mal was Schönes anzukündigen, wer von euch beziehungsweise eure Freunde am 2. August in Berlin sein sollte. Wir haben vor, am 2. August Taufe zu feiern. Und liebe Geschwister, wisst ihr, das ist für uns wirklich ein Fest. Wir bereiten uns auf ein Fest vor. Das ist ein großer Sieg, wenn ein Mensch zu Jesus gefunden hat und sich für den Herrn entscheidet, was kann es Schöneres sein? Was kann es Schöneres geben? Wir freuen uns auf diesen Anlass und haben vor, mit der ganzen Gemeinde die Taufe zu feiern. Ich staune jedes Mal, wir sind nicht besonders groß in Berlin, die Gemeinde ist nicht besonders groß und wir haben zum wiederholten Male Taufe. Das ist für uns eine große Ermutigung, eine große Bestätigung. Wenn die Menschen zu Jesus finden, wenn die Menschen kommen, das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag. Liebe Geschwister, ich habe auch wie sonst immer eine Bibelstelle mitgebracht, die mir so auf dem Herzen liegt. Und diese möchte ich heute mit euch teilen. Ich hoffe, ihr könnt noch gut zuhören. Geht das noch, ja? Wir sind kurz vor der Sommerpause. Oder seid ihr schon innerlich im Urlaub? Nein, noch nicht. Also noch ein paar Tage müssen wir arbeiten und dann ist die Sommerpause. Dann wollen wir uns aber trotzdem heute ein paar Minuten auf diesen Bibeltext konzentrieren. Ich habe heute vor, über die Verklärung zu lesen. Die Verklärung unseres Herrn Jesus Christus. Es wird an manchen Stellen darüber berichtet, ich werde heute eine Bibelstelle lesen, die ich ausgesucht habe, und das ist Matthäus Evangelium Kapitel 17. Verklärung ist uns bekannt, die Begebenheit ist uns bekannt, ist nicht neu. Nun, welche Bedeutung legt ihr in die Verklärung hinein? Was bedeutet das für euch persönlich? Welche Bedeutung hatte die Verklärung als solche? Ich mache immer wieder die Erfahrung, man kennt diese Begebenheit zwar, weiß aber nicht so richtig, was sie bedeutet, beziehungsweise und vor allem, was sie für uns bedeutet. In manchen osteuropäischen Ländern gibt es sogar so einen Feiertag, wo man ganz gezielt an die Verklärung unseres Herrn Jesus Christus denkt. Das ändert aber nichts daran, dass man trotzdem die Bedeutung nicht richtig versteht. In Matthäus 17 wollen wir ein paar Verse nach und nach lesen und uns ein paar Gedanken darüber machen. Vers 1. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Darf ich mal langsam lesen? Jesus nimmt ein paar Jünger mit, einen engen Kreis der besten Freunde. Einen engen Kreis der Jünger, die mit ihm vertraut waren, die ihn kannten. Es ist keine Begebenheit für die Masse. Es war keine Bergpredigt, wo alle Menschen zugehört haben. Nein, er nimmt einen engen Kreis seiner engsten Freunde und führt sie, steht hier in meiner Bibelübersetzung, führt sie abseits auf den hohen Berg. Auch hier nur ein Zusatz. Man weiß nicht so genau, welcher Berg hier gemeint ist. Manche Bibelausleger meinen, das war der Berg Horeb. Ich möchte hier aber nicht so festlegen, denn ich persönlich teile die Meinung, der Berg ist hier nicht das Entscheidende. Das Entscheidende, was kommt jetzt erst? Ich wiederhole, der Herr Jesus nimmt einen engen Kreis seiner Freunde, seiner Jünger und führt sie auf den Berg, wo sie ungestört ganz für sich sein können. Vers 2, und er wurde von ihnen umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Bis hierher, liebe Geschwister, der Herr Jesus offenbart seine Herrlichkeit. Es ist ein Moment gekommen, wo der Herr Jesus seine Herrlichkeit zeigt. Etwas Ungewöhnliches, ein übernatürliches Wunder. Er steht hier, er veränderte sich, wurde umgestaltet und sein Gesicht leuchtete wie die Sonne. Jetzt sehen wir im Sommer, die Sonne ist ganz schön kräftig, oft, man kann sie gut vorstellen. Wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Liebe Geschwister, ich frage mich, die Bibel ist manchmal so präzise und beschreibt Dinge in so feinen Details. Weiß wie das Licht. Weiß, wie muss ein Weiß sein, dass es wie das Licht aussieht? Ein Bruder hat mir mal geholfen, das sei blendend weiß. Ein Begriff, ein Wort, welches mir gefällt. Blendend weiß. Ganz weiß, sehr weiß. Die Bedeutung dessen, der Herr zeigt ihnen seine Herrlichkeit. Er zeigt sich mal als der Sohn Gottes. Dieses Wunder geschah nicht damit die Jünger erst glauben. Er wollte ihnen nicht in dem Augenblick nie beweisen, dass sie erst durch dieses Wunder anfangen zu glauben. Nein, warum sage ich das? Schaut mal im Kapitel davor, Kapitel 16, im Vers 16, sagte Simon Petrus, ich lese nicht den ganzen Kontext, Simon Petrus sagte ihm und antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Sagte Petrus bereits im Kapitel davor, im Vers 16. Also dieses Wunder geschieht nicht, damit sie erst glauben, sondern gerade weil sie glauben, weil sie wussten, das ist der Sohn Gottes. Und dann offenbart sich der Herr Jesus Christus ihnen in seiner Herrlichkeit im Licht. Vers 3, das ist auch etwas ganz Besonderes. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Mose und Elia. Liebe Geschwister, da kommen noch zwei Personen dazu. Mose, übrigens nur dazwischen geschoben, wenn ich darf, einen Satz dazwischen geschoben, das ist diese Begebenheit, wo der Herr nicht nur seine Herrlichkeit zeigt, sondern auch beweist, dass es Leben gibt nach dem Tod. Es ist ein Beweis. Es ist nicht so, wie manche möglicherweise Philosophen oder auch unsere Freunde denken, mit dem Tod sei es vorbei. Nein, die Bibel lehrt uns was anderes. Die Bibel sagt, nach dem Tod beginnt erst die Ewigkeit. Sie beginnt erst. Und nun erscheinen mit Jesus Christus Mose. Und diese zwei Personen, Mose und Elia, und diese zwei Personen haben eine ganz, ganz wichtige, große Bedeutung hier in diesem Kontext. Mose verkörpert in sich die Tora, das Gesetz. Ihr erinnert euch durch Mose. Mose war ein großer, treuer Mann Gottes. Und der Herr hat ihn gebraucht, um das Gesetz, den Menschen das Gesetz zu geben. Das Gesetz war sehr wichtig, denn das Gesetz diente dazu da, dass der Mensch seine Fehler verinnerlichen kann, erst feststellen kann. Das Gesetz hatte den Versuch, dem Menschen den richtigen Weg zu zeigen. Das Gesetz war gut gemeint. Der Mensch konnte dieses Gesetz, durch dieses Gesetz nicht gerecht werden. Das ist ja wohl wahr. Und deswegen brauchten wir Gnade und sind auf Gnade Jesu angewiesen und nur allein durch Gnade. Und dennoch, das Gesetz, ich komme nochmal zurück, das Gesetz war wichtig. Das Gesetz war gut gemeint. Und Mose, durch ihn hat der Herr sein Gesetz den Menschen weitergeben können. Dann noch Elia. Elia verkörpert in seiner Person die Propheten. Das war einer der bedeutendsten Propheten der Bibel. Und somit fasst Jesus zusammen das Gesetz, weiter die Propheten, da hört es aber nicht auf und es geht weiter, da steht noch Jesus Christus selbst da. Damit erkennen wir die ganze Geschichte, den Plan Gottes, angefangen vom Gesetz durch die Unterweisung, durch die Propheten und dann die Gnade, die wir durch Jesus Christus finden dürfen. Alle drei stehen nun zusammen auf dem Berg. Darf ich hier wieder einen Satz reinschieben? Alle drei, interessanterweise, sind einen ungewöhnlichen, ich sage nicht mal Tod, weil versucht mal zu beschreiben. Die Bibel beschreibt, Mose sei gestorben und der Herr, steht in der Bibel geschrieben, der Herr hat ihn selbst begraben, wo keiner weiß, wo der Ort ist. Ihr erinnert euch, Elia, wie war es bei ihm? In den Himmel gefahren, ganz richtig, ja, vielen Dank. Also hier sitzen einige Experten. Und Jesus, bei Jesus, tot auf dem Kreuz, aber damit hört es nicht auf. Daraufhin kommt die Auferstehung. Die Bibel sagt, er hat den Tod besiegt, der Tod konnte ihn nicht halten. Halleluja. Die Auferstehung. Und bei der Auferstehung hört es auch nicht auf. Dann kommt die Himmelfahrt. Er ist zum Vater zurück. Und damit hört es auch nicht auf. Warum ist er zurück? Um uns den Platz dort vorzubereiten. Liebe Geschwister, und irgendwann geht es auch für uns weiter. Was ist das für eine herrliche Hoffnung, die wir hier in der Bibel finden? Alle drei hatten einen ganz außergewöhnlichen Ausgang, ganz besonders. Ich komme nochmal zum Gedanken zurück. Auf dem Berg standen nebeneinander das Gesetz, die Propheten und dann die neue Gnadenzeit, die wir durch Jesus Christus finden. Ein großartiger Plan Gottes, unbeschreiblich großartig. Vers 4. Petrus aber begann und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, lass, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Also hier möchte ich diesen Bibelvers kurz kommentieren. Typisch für Petrus. Ja, lebendiger Charakter, der oft nicht schweigen kann, der oft möglicherweise zu schnell ist und überholt sich selbst. Und hier ist ihm was aufgefallen. Es ist schön, da zu sein. Und da kann ich sagen, liebe Geschwister, es ist schön, heute hier zu sein. Und wisst ihr, warum ich das sagen darf? Warum ich diese Parallele ziehen darf? Es ist nicht nur, weil die Geschwister nett sind und nicht nur, weil der Nico nett ist, weil diese Gemeinschaft der Heiligen, wow, die hat's in sich. Die Gemeinschaft der Heiligen, die hat's in sich. Und das, was schön ist, das ist natürlich Petrus gleich aufgefallen. Es ist schön hier. Jesus ist da. Mose ist da, Elia ist da. Ich könnte weiter fortsetzen. Michael ist da, Christian ist da, Alexander ist da, Veronika ist da. Es ist schön, die Gemeinschaft zu haben. Es ist schön, dass du heute da bist. Denn die Gemeinschaft lebt von der Tatsache, dass man erst da ist. Liebe Geschwister, manche haben mich, ich bin von Kind an gläubig aufgewachsen, manche Geschwister haben mich geprägt. Nicht, weil sie herausragend in einer Sache begabt waren, oder mir fällt eine Sache auf. Sie waren immer da. Unter allen Umständen. Auch in der Verfolgung. Sie waren in der Versammlung da. Und in der Regel hat man so einen Lieblingsstammplatz. Nicht? Muss nicht sein, aber das ist so eine ungeschriebene Regel. Man hat einen, muss nicht schlecht sein, dass man einen schönen Stuhl für sich da hat. Und dass dieser Stuhl nicht leer bleibt. Ich kann mich an manche Geschwister erinnern, sie waren immer da. Und haben die Gemeinschaft gefördert. Und waren für die anderen ein Segen. Ich weiß gar nicht, mir fällt es schwer zu erklären, warum. Sie waren einfach ein Segen, weil sie einfach da waren. Und das ist Gemeinschaft. Petrus ist es aufgefallen. Und das ist so einer, der kann nicht schweigen, der muss gleich was sagen. Es ist schön hier. Die Gemeinschaft ist schön. Und dann macht er auch noch zusätzlich ein Angebot, mal aktiv zu werden und Hütten zu bauen, Kaffee zu kochen, Stückchen Kuchen zu verteilen, weil die Gemeinschaft nämlich da ist. Und da frage ich mich, habt ihr genau gelesen? Eine Hütte für Herrn Jesus, eine Hütte für Mose, eine Hütte für Elia. Und da habe ich mich gefragt, und eine Hütte für dich selbst? Steht gar nicht drin. Das ist echte Gemeinschaft. Das ist echte Gemeinschaft, wo der Egoismus ganz weit weg ist. Keine Spur vom Egoismus. In der Gemeinschaft, in Gegenwart Gottes bist du einfach, du kannst es gar nicht anders. Du bist für die Geschwister einfach da. Und Petrus zeigt das mit seinen, ich weiß nicht, überlegt oder nicht überlegt, aber dieser impulsive Charakter, der sagt hier, er würde gerne drei Hütten bauen, nur damit diese Gemeinschaft bleibt. An sich selbst hat er gar nicht gedacht. Mindestens steht hier nicht erwähnt. Liebe Geschwister, so ist es mit der Gemeinschaft. Wie oft denken wir, sie ist schön und so gerne, man möchte sie einfach haben. Manchmal haben wir auch hier in der Gemeinde erlebt, die Geschwister gehen einfach nicht nach Hause. Die wollen einfach nicht gehen, die bleiben einfach da. Ich weiß nicht, wer hier die Schlüssel hat und abschließen muss, aber der muss Geduld haben. Weil wenn Geschwister kommen, sie wollen Gemeinschaft haben und sie ist einfach schön. Und wenn Herr Jesus mitten unter uns ist, liebe Geschwister, dann ist es eine heilige Atmosphäre. Bei uns in Berlin ist die Gemeinschaft abends, wir haben Versammlung abends. Puh, da wird schon manchmal spät, weil die Geschwister nicht nach Hause wollen. Aber so ist nun jede Gemeinschaft, sie kommt mal zu Ende, aber die nächste Gemeinschaft kommt wieder. Das ist nun mal so ein biblisches Prinzip. Die Bibel nennt es Versammlung. Die Bibel nennt es Versammlung. Versammlung der Heiligen. Versammlung, das Wort spricht für sich. Versammlung bedeutet, wenn man sich versammelt, wenn man zusammenkommt, eine Übereinkunft der Geschwister. Und Herr Jesus ist mitten unter uns. Das ist eine große Verheißung, liebe Geschwister. Diese Versammlung, die gab es unter allen Umständen, auch in der Verfolgung. Ich kann mich erinnern, in der Sowjetunion, ich habe euch schon einige Male Geschichten erzählt. Diese Zeit hat mich geprägt. Unter allen Umständen hat die Versammlung gelebt. Ich möchte weiterlesen, sonst werde ich nicht fertig. Noch ein paar Bibelverse haben wir vor zu lesen. Vers 4 haben wir gerade gelesen. Petrus sagte, es ist schön hier zu sein. Und Petrus hat vorgeschlagen, 3 Hütten zu bauen, um diese Gemeinschaft zu bewahren und sie zu verlängern. Vers 5, während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimmung kam aus der Wolke, welche sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Liebe Geschwister, da erschien eine lichte Wolke und da steht in meiner Übersetzung, diese Wolke überschattete sie. Wissen wir nicht, wenn eine Wolke dazwischen kommt, dann überschattet sie das Sonnenlicht, nicht? Dann entsteht ein Schatten, wissen wir doch. In diesem Fall geschieht etwas ganz anderes. Diese Wolke, die überschattet sie mit Licht. Das ist eine lichte Wolke. Das ist eine blendende, leuchtende Wolke. Liebe Geschwister, jedes Mal, wenn ein Wunder geschieht, die Physikgesetze, die werden außer Kraft gesetzt. Deshalb ist es ein Wunder. Was denn sonst? Ein Wunder ist etwas, was auf eine übernatürliche Art und Weise geschieht. Und wenn ein Wunder geschieht, werden die Physikgesetze außer Kraft gesetzt. Ich habe viel Respekt vor Physikern. Bei mir ist Physik ein bisschen auf der Strecke geblieben. Auch wenn ich von dieser Materie begeistert bin. Die Bibel beschreibt hier eine Wolke, die sie mit Licht überschattete. Und unter dieser Wolke, beziehungsweise aus dieser Wolke, kam eine Ansage. Achtung, das möchte ich nochmal lesen. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Liebe Geschwister, hier kommt die Kernaussage dieser Begebenheit. Jesus Christus nahm seine engsten Freunde auf den Berg, hat sich ihnen dort offenbart, hat ihnen seine Herrlichkeit gezeigt. Und nun spricht Gott Vater aus dieser Wolke und sagt, das ist mein Sohn, das ist mein Sohn, mein geliebter Sohn steht hier, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Liebe Geschwister, hier finden wir die Grundlage unseres Glaubens. Es geht um Jesus Christus, der Sohn Gottes ist. Und wir kennen ihn und er kennt uns und hat uns auserwählt. Liebe Geschwister, wisst ihr, ich habe mich mit einem Freund mal drüber unterhalten, der sagte, ja, es muss irgendwelche Macht geben, irgendwelche Kraft muss es geben. Er glaubt zwar nicht an Jesus oder er glaubt an nichts Konkretes, aber er als Ungläubiger erkennt, dass es irgendwelche Macht geben muss, denn wie sonst ist so ein Universum entstanden? Es muss eine Kraft geben, es muss eine Macht geben. Und wisst ihr, liebe Geschwister, nein, ich sage, für uns ist es kein Geheimnis. Es ist hier keine abstrakte, undefinierbare Macht und keine undefinierbare Kraft, sondern es ist Jesus Christus. Es ist der Sohn Gottes und es ist unser lebendiger Glaube. Um Jesus Christus geht es. Und wir wissen, um wen es geht. Um ihn, der uns auserwählt hat. Und er kennt uns. Wir kennen ihn und er kennt uns. Deswegen ist diese Gemeinschaft erst möglich. Denn die Gemeinschaft ist nur dann möglich, wenn man sich kennt. Liebe Geschwister, es geht um Jesus Christus. Er lebt. Der Sohn Gottes. Er zeigt sich als Sohn Gottes, offenbart sich als Sohn Gottes, offenbart seine Herrlichkeit. Er zeigt seine Herrlichkeit. Wow. Ich wiederhole es. Nein, es geht nicht um irgendwelche abstrakte Macht oder Kraft. Es geht nicht um etwas Undefinierbares. Nein, wir kennen ihn, das ist Jesus Christus. Wir kennen ihn, das ist der Sohn Gottes. Wir kennen ihn, weil wir seine Herrlichkeit kennen. Wir kennen ihn, weil er uns ausgewählt hat. Liebe Geschwister, hier könnte man schon einen Punkt setzen. Was mich aber beeindruckt hat, der Satz, der darauf folgt. Kennst du Jesus Christus? Weißt du, dass er der Sohn Gottes ist? Was ist die Konsequenz daraus? Was ist denn die Konsequenz? Was muss ich dann machen, wenn ich weiß, er ist der Sohn Gottes? Was muss ich machen? Steht hier. Ihn hört. Liebe Geschwister, Wissen ist gut, aber Wissen ist nicht ausreichend. Wer Schulkinder hat, weiß das. Zu wissen, dass du Hausaufgaben machen musst, ist gut, aber es ist noch nicht entscheidend. Entscheidend ist, hast du sie gemacht? Wer Schulkinder hat, kennt diese Diskussionen. Ich frage mal meine Kinder, na, hast du die Hausaufgaben gemacht? Ja, ich machte da was. Ich frage nicht, ob du machtest oder ich frage, ob du gemacht hast. Zu wissen ist wichtig, aber es ist noch nicht entscheidend. Zu wissen, dass Jesus Christus Sohn Gottes ist. Wir leben in einem christlichen Land und ich denke, dass mindestens theoretisch die Mehrheit weiß, Jesus Christus ist der Herr in diesem Land. Aber Wissen ist nicht ausreichend. Wichtig und entscheidend ist, was tust du damit, mit diesem Wissen? Und die Bibel gibt hier eine ganz klare Anweisung. Weißt du, dass er Christus ist? Weißt du, dass er Sohn Gottes ist? Was ist zu tun? Auf ihn was? Zu hören. Auf Jesus zu hören. Wow. Manchmal lese ich die Bibel und ich denke, das ist so, geht so alles drin. Und geht auf solche Details ein. Begeisternd. Da kommt eine Stimme aus der Wolke und sagt, das ist mein geliebter Sohn. in dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und dann die Konsequenz im nächsten Satz. Ihn hört. Liebe Geschwister, wir wollen auf den Herrn hören. Auf Jesus Christus. Weil wir wissen, dass er Sohn Gottes ist. Vers 6. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Liebe Geschwister, ich möchte hier auch diese noch die übrig gebliebenen Verse langsam lesen. Die Jünger fürchteten sich. Es ist nicht so diese mit Angst zu vergleichen. Das unterscheidet sogar die deutsche Sprache. Diese Ehrfurcht vor der Herrlichkeit, wo man auf sein Angesicht fällt, sie waren in einem Zustand, Jesus spricht im Vers 7, ich lese mal, und Jesus trat herbei, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht, steht auf und fürchtet euch nicht. Sie, angesichts dieser Herrlichkeit, fielen sie auf ihr Angesicht. Und Jesus tut hier etwas, was ich wirklich sehr beeindruckend finde. Vers 7 sagt, Jesus rührte sie an. In erster Linie, er rührte sie an. Liebe Geschwister, die Berührung ist etwas sehr Persönliches. Die Berührung beschreibt etwas, eine Beziehung zwischen zwei Personen. Jesus rührte die Menschen oft an, als er sie von ihren Krankheiten heilte. Steht an vielen Stellen geschrieben, er rührte sie an und machte sie gesund. Die Berührung ist etwas ganz Persönliches. Ich denke dabei an meine kleine Tochter, die ist 2,5 Jahre alt. Wenn ich zu ihr spreche, mein Schatz, und sie über die Haare streichle, das ist eine Geste der ganz persönlichen Beziehung. Heute hat jemand ihr die Hand ausgestreckt, weiß ich nicht mehr. Da wollte sie nicht zurückgrüßen. Da ist eine gewisse Distanz da. Geht nicht. Man muss sich zuerst anfreunden. Und dann? Die Berührung, wissen wir auch in der Gesellschaft, ist etwas sogar Intimes. Jeder will seine intime Zone schützen und verteidigen. Jesus rührte sie an. Ich frage mich, steht so ein Detail drin? Es ist ein Zeichen einer Freundschaft, einer persönlichen Beziehung unter ihnen. Denk mal drüber nach, als wir noch in den jungen Jahren die große Liebe getroffen haben und dann mal zum ersten Mal Händchen halten durften. Wie war das denn? Wie spannend war das denn? Könnt ihr euch noch erinnern? Oder sind wir schon zu alt dafür? Händchen halten, das war eine Berührung, die eine persönliche Beziehung zum Ausdruck brachte. Ich habe mal einen Freund besucht, das war eine ganz traurige Geschichte. Sie hatten eine Tochter, die war in der ersten Klasse, ging zur Schule und die Mutter war gerade dabei und hat sie sogar an der Hand gehalten. Und an der Ampel haben sie gewartet und ich weiß es nur aus Erzählung, dass die Kleine irgendwie gezuckt hat und wurde vom Auto erwischt, tödlich. Und das war eine ganz, ganz tragische Atmosphäre. Ich bin hingegangen, um die Freunde zu besuchen. Ich kam in das Haus rein. Liebe Geschwister, das war ein Zustand der unbeschreiblichen Traurigkeit. Mutter und Vater saßen auf dem Boden, ganz auf dem Boden. Und da kam ich dazu und ich muss sagen, ich habe meinem Freund nur die Hand auf die Schulter gelegt. Die Worte waren dazu schwach. Das war so ein Zustand der Traurigkeit, so ein Schmerz, das Herz explodierte. Da hat man ich hatte keine Worte. Ich hatte keine tröstenden Worte zu sagen, du mein Lieber, nicht mal herzliches Beileid. Ich konnte es nicht sagen. Ich habe gar nichts gesagt. Meine Geste, meine Berührung bedeutete, wir stehen zusammen. Wir sind da. Ich bin gekommen. Ich bin gekommen. Wir sind da, wir stehen zusammen. Eine ganz persönliche Geste, eine ganz persönliche Berührung, die man sonst nicht nachmachen kann. Auch in diesem Kontext, liebe Geschwister, habe ich auch schon wohlwissend, dass es unterschiedliche Anbetungsformen gibt, aber in einer ganz schwierigen Situation durfte ich mit meinen Freunden mal uns an die Hand nehmen und zusammen beten. Wem es nicht gefällt, müsst ihr bitte nicht nachmachen. Sowieso nicht, beim Gebet sowieso nicht. Aber in einer ganz persönlichen Situation, wenn man ein ganz persönliches Anliegen hat, war diese Form der Gemeinschaft, diese Geste, die war unbeschreiblich, die sagt mehr als Worte. Jesus rührte sie an. Und liebe Geschwister, darf ich das hier so sagen? Wenn du das noch nie erlebt hast, lass Jesus dich anrühren. Lass ihn dein Herz anrühren. Lass ihn persönlich zu dir sprechen. Lass ihn persönlich zu dir werden. Dann sagte Jesus, Vers 7, ich lese weiter, steht auf. Steht auf. Auch das möchte ich heute als Ermutigung zurücklassen. Liebe Geschwister, ich möchte einfach diese Ermutigung zurücklassen. Nico, wenn du müde geworden bist, steh auf. Steh auf. Wir haben das große Vorrecht, den Herrn zu haben. Wir haben das große Vorrecht, ihn dabei zu haben. Es ist nicht die Lösung, die Hände hängen zu lassen, nicht die Lösung, schwach zu werden. Und wenn wir es geworden sind, lasst uns zusammen wieder aufstehen, wieder Kraft finden, wieder uns wieder auf den Weg machen. Steh auf. Nico, sei ermutigt. Steh auf. Der Herr rührte sie an und sagte zu ihnen, steht auf. Und dann steht weiter. Und er sagte, und fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Habt keine Angst. Steht auf, habt keine Angst. Warum brauchen wir keine Angst zu haben? Es gibt manche Situationen im Leben, wo man denkt, man hätte Angst haben können und es wäre berechtigt gewesen. Die Bibel sagt, Nico, steh auf, fürchte dich nicht. Warum? Der Herr ist da. Der Herr ist da. Und wenn er mit uns mitgeht, dann, wenn wir denken an seine Kraft, an die Kraft seiner Auferstehung, an seine Auferstehungskraft, das ist eine Kraft, wo nicht mal der Tod ihn halten konnte. Liebe Geschwister, wenn man das mal verinnerlicht, was das für eine Kraft ist, dann weiß man, diese Probleme, die ich jetzt gerade habe, die sind doch eine Nummer kleiner. Und der Herr wird auch mit ihnen fertig, so dass ich ermutigt sein darf, ich darf aufstehen und ich darf mutig sein, keine Angst haben. Ist doch ermutigend, oder? Was Jesus hier sagt. Und Vers 8. Als sie aber ihre Augen aufhoben, wissen wir, sie sind zuvor in Furcht und Angst sind auf ihr Angesicht. Und dann im Vers 8. Als sie über ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als ihn, Jesus allein. Seien sie niemand als Jesus allein. Liebe Geschwister, auch diesen Satz möchte ich hier zur Ermutigung zurücklassen. Du darfst Jesus sehen, sonst niemanden, ihn allein. Wir schauen auf Jesus auf. Übrigens, Sie erhoben ihre Augen, sie hoben ihre Augen auf. Dieses Aufheben, dieses Auf hat im Hebräischen einen ganz bestimmten Ausdruck. Dieses Wort Aliyah, dieses Hinauf, dieses Auf, hinauf. Bei den Israeliten war das so, ihr werdet euch erinnern, der Tempel stand auf dem Berg. Und als sie zur Anbetung gingen, gingen sie hinauf. Sie machten Aliyah. Sie gingen hinauf. Wie oft schreibt der Psalmist, ich erhebe meine Augen gegen die Berge. Hinauf. Warum tut er das? Was kommt da? Hilfe. Hilfe kommt vom Herrn. Sie hoben ihre Augen auf. Übrigens auch diese Fluggesellschaft, die israelische Fluggesellschaft, die El Al, die kommt aus dem gleichen, also manche kennen sich hier aus oder waren mindestens schon mal im Israel. Diese Fluggesellschaft, da ist dieses Wort im Wortstamm drin. Abheben, aufheben, hinauf. Und die Bibel sagt hier, sie hoben ihre Augen hinauf. Und das möchte ich auch als Ermutigung zurücklassen. Nico, du darfst aufschauen, auf den Herrn aufschauen. Aufschauen. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt habe. Meine Mutter hatte immer den Spruch: Schau nicht auf dich selbst, wirst stolz. Schau nicht auf die anderen, wirst enttäuscht. Schau auf Jesus, dann wirst du ermutigt. Dieser Spruch sagt genau das: Schau auf Jesus auf. Und dann sahen sie niemanden als Jesus allein. Was haben wir am Anfang gelesen? Gesetz, Propheten, Jesus, Gnadenzeit. Am Ende blieb was? Nur Jesus allein. Nur Jesus allein. Es geht nicht mehr ums Gesetz. Es geht nicht mehr, bitte, versteht mich nicht falsch, ich habe vollständige Bibel und lese in den Propheten, die haben oft prophetische Wörter auch, die sich auf unsere Zeit beziehen, ganz klar, das meine ich nicht. Nur wenn es um Erlösung geht, dann gilt Jesus allein. Und sie schauten auf und sahen Jesus allein. Und Ende Vers 9. Und als sie von dem Berg herabstiegen, übrigens, auch diese Gemeinschaft ging zu Ende. Könnt ihr euch erinnern? Es war doch so schön. Mose, Elia, Jesus, Jünger ein paar. Petrus, es ist schön hier, wollen wir Hütten bauen, wollen wir hier bleiben? Aber so ist es, die Gemeinschaft dauert eine Weile, die ist schön, die ist ermutigend. Die Gemeinschaft muss uns für den Alltag stärken, aber nach der Gemeinschaft kommt wieder der Alltag zurück. Sie kehren herab, sie stiegen herab vom Berg zurück in die Realität des Lebens zurück. Und wenn ihr weiterlest ab Vers 14, kamen sie vom Berg der Verklärung und fanden einen fallsüchtigen Jungen, der ganz arg gequält war. Und Jesus hat sich erbarmt und hat ihn geheilt. Aber willkommen in die Realität zurück. Willkommen in den Alltag zurück. Die Gemeinschaft, die ist ermutigend, die Gemeinschaft mit dem Herrn, die ist erbauend, aber willkommen in den Alltag zurück. Der Alltag kommt. Nach dem Sonntag kommt der Montag. Und da geht man in die Realität des Lebens zurück. Aber gerade deshalb, wenn wir zurück in die Realität gehen, liebe Geschwister, dürfen wir diese Ermutigung mitnehmen. Warum? Wir wissen, an wen wir glauben. Er ist der Herr, er ist der Sohn Gottes. Er hat uns seine Herrlichkeit gezeigt. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Er ruft uns auf, Nico, steh auf, fürchte dich nicht. Wir dürfen unsere Augen aufheben. Wir dürfen auf ihn aufschauen. Wir dürfen ihn allein sehen. Liebe Geschwister, das sage ich euch nicht, weil ich es schon einwandfrei kann, sondern weil ich es selbst lerne. Im Alltag hat man Situationen, ob zu Hause, ob mit Kollegen oder sonst wo, hat man Situationen, wo es einem schwer geht. Aber die Bibel sagt, wir dürfen Jesus sehen. Und wenn wir an ihn denken, wenn wir ihn sehen, wissen wir, diese Probleme, diese Probleme, die sind nur vorübergehend und klein. Jesus gebot ihnen und sprach: Sagt niemanden die Erscheinung weiter, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferweckt worden ist. Liebe Geschwister, Jesus gibt ihnen noch eine Anweisung auf den Weg. Diese Herrlichkeit, die ihnen hier gezeigt worden war, diese Herrlichkeit des Herrn, die ist nicht ein Moment, der von den anderen Geschehnissen in der Bibel irgendwie isoliert dasteht. Nein, hier, wo es um Verklärung geht, geht es gleich um Auferstehung weiter. Es ist unser Herr, es ist Jesus. Er hat die Kraft und Macht und hat die Herrlichkeit. Liebe Geschwister, ich möchte noch mit dem Wort schließen, welches wir heute in der Lesung gelesen haben. Die Bibel sagt noch einen Gedanken, mit dem ich schließen möchte. Die Bibel sagt noch, diese Herrlichkeit, Jesus hat sie gezeigt, Jesus hat sich offenbart, aber diese Herrlichkeit hat auch etwas mit uns zu tun. Und da lese ich im ersten Petrusbrief, was der Bruder heute schon gelesen hat, ich wiederhole mich, 1. Petrus Kapitel 5, Vers 10, der Herr aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus. Ich wiederhole, liebe Geschwister, auch wir sind zu dieser Herrlichkeit in Christus berufen. Er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, 1. vollkommen machen, 2. stärken, 3. kräftigen, 4. gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Liebe Geschwister, diese Herrlichkeit, sie wurde auch für uns hervorgesehen. Das ist unsere Hoffnung. Wie erreichen wir sie? Die Bibel gibt eine Ermutigung. Eine kurze Zeit der Leiden und danach wird er uns vollkommen machen, stärken, uns kräftigen, uns gründen. Liebe Geschwister, dort, wo Kraft fehlt, wird er uns kräftigen, wird er uns stärken, wird er uns Kraft geben, uns gründen wie ein Baum. Die Bibel beschreibt das mit einem Baum, der tiefe Wurzeln hat. Oder anders gesagt, ein Fundament. Uns gründen. Die Gemeinde, die feststeht auf einem festen Fundament. Was ist das für eine große und herrliche Hoffnung? Mit diesen Gedanken möchte ich schließen. Und da sagt der Vers noch zum Schluss: Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Ihm, unserem Herrn, sei die Ehre, die Anbetung. Wollen wir das mit einem kurzen Gebet zum Ausdruck bringen? Darf ich euch bitten, kurz aufzustehen? Ich werde kurz beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für diese wunderbare Bibelstelle, die uns so ermutigt und so gestärkt hat. Ich danke dir dafür, dass wir einen lebendigen Glauben haben. Danke dir dafür, dass wir dich kennen dürfen, persönlich kennen dürfen und dass du uns kennst und dass du mit uns durch den Alltag gehst. Danke dir dafür. Danke dafür, dass wir deine Herrlichkeit erleben durften und dass wir diese Gemeinschaft mit dir kennen, Gemeinschaft mit dir und untereinander, unter den Geschwistern. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir für die Ermutigung für den Alltag, die du uns gibst, dass du uns Kraft schenkst, dass du uns stärkst, dass du uns gründest, dass du uns gutes Gelingen schenkst in allen unseren Lebenssituationen. Danke dafür, dass wir auf dich vertrauen dürfen und auf dich aufschauen dürfen. Ich danke dir dafür. Amen.
Wir erheben uns zum Gebet, das uns der Herr gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.